Psalm 18 für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach: Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich. Die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Mit dem zeugnishaften Gebet von David möchte ich euch alle herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir dürfen uns versammeln im Namen und zum Namen Gottes, zum Namen Jesus Christus, weil er Mensch geworden ist und weil wir mit ihm eine persönliche Beziehung haben dürfen. Und wir dürfen damit rechnen, dass er mitten unter uns ist, so sagt uns sein Wort, wo zwei oder drei Menschen oder mehr in seinem Namen versammelt sind, da sei er mitten unter ihnen, hat er den Jüngern versprochen. Und so dürfen wir auch uns freuen an seiner Gegenwart, auch wenn wir ihn nicht sehen mit unseren Augen, aber eines Tages, und ich bin überzeugt, schon sehr bald, werden wir ihn, Jesus Christus, sehen, den erhöhten, auferstandenen Menschen und Gott gleichzeitig. Wir freuen uns von Herzen auf diesen Moment. Ich möchte zum Anfang beten. Ja, dich, o Herr, rufen wir an. Und vor dich dürfen wir treten, auch jetzt, heute Morgen, in dieser Zeit, in der wir leben, an diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte, wo wir stehen, wo alles sich zusammenzieht und die Erfüllung aller deiner Voraussagen so nahe ist, Herr. Wir danken dir, dass wir in diesem Moment wissen dürfen, ja, du bist unser Fels, unsere sichere Zuflucht. Vor dir dürfen wir stehen und wir dürfen dich lieben und wir möchten dich von Herzen lieben, Herr. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du einen neuen Weg bereitet hast durch dein eigenes Blut, wie uns der Hebräerbrief sagt, so dass wir in Zuversicht hinzutreten können. Und zwar in das Allerheiligste, das heißt unmittelbar vor das Angesicht Gottes, weil der Vorhang im Tempel zerrissen ist, als du sprachst, es ist vollbracht. Darum dürfen wir und nicht nur irgendein Hohepriester Israels, sondern wir alle, die wir dein Leben in uns haben, dürfen wir vor dich treten, jetzt mit Zuversicht zu dir sprechen, eine Beziehung mit dir haben, Herr. Wir danken dir dafür. Segne du ein jedes und stärke und erquicke du uns. Unser Inneres soll gestärkt werden durch dich, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Lasst uns zwei Lieder singen. Ihm zur Ehre zuerst das Lied 240. Sing mit mir ein Halleluja. Und dann als Ausdruck davon, was wir fest glauben, nämlich welch ein Freund ist unser Jesus, das 267. Wir haben zu Beginn aus Psalm 18 ein paar Verse gehört. Ich möchte noch sie einmal lesen, aber zur Einleitung lese ich noch einen Vers aus Daniel 9. Der Anfang des Gebetes von Daniel, Daniel 9, Vers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Ja, Daniel hat Gott, den Herrn, geliebt von ganzem Herzen. Das haben wir längst gemerkt, wenn wir seinen Bericht, sein Buch lesen, wie sehr er Gott geliebt hat und wie sehr er alles daran gesetzt hat, Gott wohlzugefallen, die Beziehung zu seinem Gott zu pflegen und wie tief diese Beziehung auch ging. Sie überdauerte alles. Sie überdauerte eine Löwengrube. Sie überdauerte viele andere Ereignisse im Leben von Daniel. Die Liebe zu seinem Herrn und Gott. Und genau davon spricht ja hier in Psalm 18 auch David. Er hat ganz ähnliche Erfahrungen mit Gott gemacht. Er hat erfahren, dass durch die größten Schwierigkeiten hindurch unsere Beziehung zu Gott wachsen darf. Gerade durch Schwierigkeiten, durch Anfechtungen, bis zum Äußersten. David hat mehrere Situationen erlebt, wo er hautnah, Haaren um Haaresbreite, am Tod vorbeiging, dem Tod in die Augen schaute. Und er hat zu Gott geschrien und hat erlebt, dass ein lebendiger Gott seine Hand über seinem Leben hat. Und so schreibt er da ab Vers 2, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. O Herr, meine Stärke. David, und genau darum ging es, auch im Leben von David, in unserem Leben geht es darum, dass wir lernen, aus der Stärke des Herrn zu leben. Wer ist denn deine Stärke? Wer ist meine Stärke in meinem Leben? Wer oder was ist unsere Stärke? Seien wir mal ganz offen und ehrlich zu uns selber. Davids Stärke war der Herr. Daniels Stärke war der Herr. Aber das lehrt man nicht von heute auf morgen. Das geht nur durch die Erziehungswege unseres Herrn, dass wir Ja sagen zu ihnen. Ja, Herr, du darfst mich durch Schwierigkeiten führen, wenn nur dein Geist mein Inneres verändert, mich verändern kann, so dass wirklich du meine Stärke bist. Und darum konnte er nachher diese herrlichen Aussagen machen von Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Wir wissen, was er meint mit Fels und mit Burg. Wenn wir an ein sumpfiges Land denken, wo man nur versinkt und viele Menschen leben ihr Leben in sumpfigem Land und sie sinken immer tiefer ein in ihren ganzen Umständen Schuld und Sünde vor Gott. Und sie merken es. Aber es gibt keinen Ausweg offenbar. David wusste ihn. Der Herr ist mein Fels, wo ich sicheren Boden habe. Er ist auch meine Burg, meine Schutzburg. Wir brauchen den Schutz des Herrn in der Zeit, in der wir leben. Satan hasst das Licht. Satan hasst den Herrn, die Gläubigen, die Gemeinde, das Wort Gottes. Er hasst das Volk Israel. Aber wir haben eine Burg, einen Zufluchtsort. Und so fährt er weiter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild, mein Schutzschild gegen die fliegenden Pfeile des Satans und das Horn meines Heils. Was ist denn das Horn? meines Heils ist immer ja ein Ausdruck in der Bibel, Horn für Macht, für Autorität. Er ist die Autorität meines Heils, meiner Rettung. Nicht irgendein eigener Weg, wo ich versuche, gut zu sein und mich zu retten. Er ist die Autorität meiner Rettung. Er allein. Das konnte David von ganzem Herzen bezeugen. Und dann sehen wir, wie er durch diese schrecklichen Zeiten geführt wurde, wo eben dieser Glaube, den wir in den ersten drei Versen erfassen dürfen, gegründet wurde im Leben von Davids. Bei uns wird es nicht anders sein. In größten Schwierigkeiten darf unser Glaube gefestigt werden und dürfen wir in der Beziehung zum Herrn wachsen. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials, Belial ist ein anderer Ausdruck für Satan, sie schreckten mich. Ist das nicht der Zustand dieser Welt heute, wo alle Menschen eigentlich genau das in dieser Situation stehen? Die Fesseln des Todes umfangen sie, die Ströme Belials schrecken sie. Aber David, was tat er in seiner Bedrängnis? Er rief den Herrn an und schrie zu seinem Gott. Und Gott erhörte ihn. Und so durfte die Beziehung zu seinem Gott wieder gestärkt werden, wachsen, so dass er sagen kann, ich will den Herrn lieben. Er ist meine Stärke. Ja, ich freue mich, dass wir heute noch mehr hören dürfen, auch vom Vorbild Daniels, in vielen Beziehungen ganz ähnlich wie David, dass wir von seinem Vorbild lernen dürfen und insbesondere, dass wir wachsen dürfen in der Beziehung zu unserem Herrn. Er ist sehr nahe, die Zeit ist so weit fortgeschritten, wir sehen es überall. Lasst uns ihm näher gehen, lasst uns jeden Tag das sagen, ich will den Herrn lieben. Jetzt möchten wir noch zwei Lieder singen und dann wäre die Sonntagsschule dran und Yves mit der Predigt. Zuerst das Lied 281.
Ja, ich möchte auch noch beten für den Gottesdienst, für die Predigt jetzt. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für alles, was wir schon hören dürfen, auch gerade aus dem Psalm 18. Ja, und es ist wirklich unser Wunsch, dass wir das immer mehr dürfen erfahren, dass du unsere Stärke bist, dass wir auch lernen können, auf dich ganz zu vertrauen, nicht auf unsere eigene Kraft oder auf andere Menschen, sondern ja, dass du unsere Stärke bist. Danke auch für deine Liebe, die wir dürfen wissen darum und dass wir auch dürfen lernen, dich zurückzulieben. Danke für alle Möglichkeiten, die wir rüberkommen, auch hier dazu. Danke auch für dein Wort, das so herrlich ist, das so präzise ist, das so genau zutrifft. Wir sehen so vieles, was sich Wort für Wort erfüllt hat, auch gerade im heutigen Predigttext. Und da dürfen wir auch wissen, dass das, was noch nicht erfüllt ist, sich auch zu 100% erfüllen wird. Danke für dein Wort, dass es vollkommen ist. Und so wollen wir bitten, dass wir auch die Wunder in deinem Wort dürfen sehen, auch am heutigen Morgen. Amen. Ja, Daniel 9 ist das Kapitel, wo wir dran sind. Wir haben da in zwei Predigten das eindrückliche Gebet Daniels betrachtet. Es war ja so, dass sein Schriftstudium und sein Gebet die Vorgeschichte sind einer der größten Prophetien aller Zeiten, die sich teilweise bereits erfüllt hat, die aber bis ins Reich Gottes hinein reichen wird. Und Daniel erkannte, dass sich das Wort Jeremias erfüllt hatte, dass das babylonische Reich nach 70 Jahren endete. Und gleichzeitig erkannte er, dass es noch eine zweite Prophetie gab für sein Volk, dass sein Volk nach 70 Jahren ins Land zurückkehren werde und dass das unmittelbar bevorstehen musste. Und das führte Daniel ins Gebet. Er bekannte in großer Demut seine Sünden und die Sünden seines Volkes. Und mehr noch, er schämte sich für die Sünden, steht. Daniel anerkannte Gottes Recht, Israel zu bestrafen. Das Gericht war nicht einfach willkürlich, sondern Es entsprach Gottes Wort, wie Gott es Mose für das Volk Israel gesagt hatte. Aber das gab Daniel gleichzeitig Zuversicht, dass Gott auch gemäß seinem Wort Erbarmen zeigen wird, wenn Vertreter Israels ihn suchen werden. Weil das Gericht, das war ein Ruf zur Umkehr. Und Daniel erkannte das. Und so bat er den Herrn um Erbarmen für sein Volk, für Jerusalem und für den Tempel. Also Daniel hatte eine große Liebe für das Volk Gottes und für das Haus Gottes. Das können wir lernen von Daniel. Und diesem Gebet verdanken wir eine der herausragendsten Prophetien im ganzen Wort Gottes. Ich bin erfüllt von dieser Prophetie, von diesen wenigen Versen. Es ist wunderbar, dass wir das anschauen können. Viele Ausleger nennen diese Antwort Gottes den Schlüssel zu aller Prophetie, und das hat sicher etwas Wahres. Deshalb ist es gut, wenn wir gut aufpassen, auch auf diese Worte. Und da sind wir stehen geblieben. Die Verse 20 bis 23 möchte ich zuerst lesen, Daniel 9, Vers 20 und 23. Sie behandeln das Erscheinen des Engels Gabriel. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Also zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass die Antwort kam, bevor Daniel überhaupt fertig gebetet hatte. Das wird sogar zweimal gesagt. Also Daniel war mitten im Sündenbekenntnis. Es war übrigens der einzige Vers, der von Daniels Sünde spricht. Daniel war ein gerechter Mann, aber auch er war nicht ohne Sünde. Und dieser Vers ist der einzige, der den Finger auf Daniels Sünde legt. Und er bekannte auch die Sünde seines Volkes. Und auch das dürfen wir tun, unsere Sünden bekennen, aber auch mit Gott über das Versagen im Volk Gottes, im neutestamentlichen Volk Gottes reden und ihn um Erbarmen anrufen. Und dann tat Daniel Fürbitte. Das Wort Bitte in Vers 20 bedeutet wörtlich Flehen um Erbarmen. Das war es, was Daniel tat. Und das Gebet war noch nicht fertig, als bereits die Antwort kam. Der Herr kannte Daniels Herz, und als Daniel zu beten begann, sandte der Herr bereits den Engel Gabriel los. In diesem Fall kam die Antwort sofort. Im Kapitel 10 betete Daniel auch, da wartete er 3 Wochen auf eine Antwort. Also es gibt keine Regel, dass die Antwort immer sofort kommt. Aber es ist eine Ermutigung, auch wenn wir nicht immer sofort Antwort auf unsere Gebete erhalten, ist es doch klar, dass Gott jedes ernsthafte Gebet hört. Wir dürfen ihm alles vorlegen, sei es ein Sündenbekenntnis oder eben auch eine Fürbitte. Und so sandte der Herr den Engel Gabriel los. Daniel erkannte ihn als denjenigen, der ihm einige Jahre vorher in Daniel 8, Vers 16 erschienen war. Da hat er ihm die Vision vom Widder und vom Ziegenbock erklärt. Und er trat vom Aussehen her wie ein Mann auf. Wir wissen aber aus dem Neuen Testament, dass er ein Engel war. Gabriel trat ja in Lukas 1 und 2 auch zweimal auf, als er die Geburt von Johannes und dem Herrn Jesus ankündete. Und sein Name Gabriel bedeutet der starke Gottes oder auch der Held Gottes. Und es steht, dass Gabriel zur Zeit des Abendopfers kam. Es war ja so, Israel brachte täglich zweimal ein Opfer dar, am Morgen und am Abend ein Brandopfer als Zeichen der Hingabe und der Sühnung. Und das Abendbrandopfer wurde um 15 Uhr gebracht, also nicht sehr spät, sondern es war der Beginn des Abends nach der jüdischen Zeitrechnung, der Zeitraum zwischen dem Sinken der Sonne und dem Einbrechen der Nacht. Und offenbar war es eine übliche Zeit des Gebets. Nebst Daniel beteten auch Elia oder Esra genau zu dieser Zeit. Im Neuen Testament Cornelius betete auch zu dieser Stunde. Und die Zeit des Abendopfers war auch die Todesstunde des Herrn Jesus. Und das sind versteckte Hinweise auf die Lehre, dass jede Annahme der Gebete eben sich auf ein Sühneopfer gründet. Im Alten Testament auf das Brandopfer und in unserem Fall auf das Opfer des Herrn Jesus. Und es ist auch ein versteckter Hinweis, dass unsere Gebete Opfer sind, die wir vor Gott darbringen, dass sie uns auch wohlgefällig machen vor Gott. Sie drücken aus, dass wir von Gott abhängig sind. Und David betet in Psalm 141, Vers 2, «Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer», also wieder das Abendopfer. Und dann kam Gabriel, er rührte Daniel an, andere übersetzen, er trat nahe an ihn heran. Und dann erklärte er Daniel, wozu er gekommen war, nämlich um Daniel Verständnis zu lehren. Das Wort Verständnis bedeutet auch Einsicht, Weisheit, Verstehen einer Sache. Es geht um ein tieferes Verstehen der Zusammenhänge. Und dazu war Gabriel gekommen. Interessanterweise hatte Daniel gar nicht darum gebetet, aber Gott sah tiefer, er kannte das Herz Daniels. Er sah, wie Daniel an seinem Volk und an der Stadt und am Heiligtum hing. Und er wusste, wie sich Daniel nach Einsicht sehnte. Es steht zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 15, wie Daniel nach Verständnis suchte. Das war ihm wichtig. Und das ist auch interessant, dass Daniels Volk zugrunde ging, weil Juda an Verständnis und Erkenntnis mangelte, weil das fehlte. Aber Gott gab Daniel dieses Verständnis als Antwort auf sein Gebet und seine Buße. Und Daniel war ja bereits ein sehr weiser Mann und verständiger Mann. Gott hat ihm das alles schon in seiner Teenagerzeit geschenkt. Und trotzdem blieb er in dieser Abhängigkeit von Gott, weil die Quelle seines Verständnisses war nicht seine Weisheit oder seine Intelligenz, sondern seine Abhängigkeit von Gott. Und er wusste, Verständnis kommt alleine von Gott und er drückte das auch aus. Eine Blende ins Neue Testament, in Lukas 24, dem Auferstehungskapitel, steht zweimal, dass der Herr Jesus den Jüngern das Verständnis für die Schriften öffnete. Also sie hatten die Schriften bereits, sie kannten sie, aber erst der Herr Jesus öffnete ihnen das Verständnis. Und das ist das, was Gott uns schenkt, das Verständnis denen, die ihn suchen, die ihn darum bitten. Und er offenbart, was tief und verborgen ist. Und Menschen wie Daniel erhalten Einblick in Gottes Wesen und in Gottes Pläne. Das hat nichts mit menschlicher Intelligenz zu tun, sondern um das, was Gott schenkt. Und so betete auch Paulus zum Beispiel um erleuchtete Augen des Verständnisses. Und es ist gut, wenn wir in diesem Sinn als Suchende und als Betende unsere Bibel lesen. Es ist gut, wenn wir das Wort Gottes nicht einfach nur intellektuell aufnehmen, sondern es in seiner Tiefe verstehen wollen. Und dazu braucht es Zeit und es braucht Gebet dafür. Und ohne dieses Verständnis sind solche Passagen wie Daniel 9 verschlossen für den Menschen. In Jesaja 29 steht, für die Gottlosen ist das Wort Gottes versiegelt. Sie können es nicht verstehen, es ist verschlossen. Daniel 9, Vers 23, dort wird noch einmal betont, wie schnell Gott Daniels Gebet beantwortet hat. Als er anfing zu beten, erhielt Gabriel den Auftrag von Gott, Daniel seine Antwort zu verkünden. Und da gibt es auch interessante Verse im Wort Gottes. In Jesaja 65, Vers 24, dort steht im Hinblick auf Israels Umkehr, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. War es nicht das, was Daniel erlebt hatte? Oder Psalm 138, Vers 3, David sagt, an dem Tag, an dem ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft. Ja, das Gebet der Aufrichtigen ist dem Herrn wohlgefällig. Jedes Gebet der Aufrichtigen kommt sofort vor dem Thron Gottes an. Nicht immer kommt die Antwort so schnell wie bei Daniel, aber unser Herr hört und er beantwortet jedes Gebet. Und dann kommt diese wunderbare Aussage, denn du bist ein vielgeliebter Mann. Das war das Urteil Gottes über Daniel. Ein wunderbarer Name. Das Wort bedeutet auch Kostbarkeit, Schatz, Liebling, als ein Mann, der überaus wertvoll war in Gottes Augen. Und wörtlich wird das meines Wissens nur über Daniel gesagt, und das gleich dreimal. Und was machte ihn zum vielgeliebten Mann? Sein demütiges Gebet. Ja, solche demütigen Beter wie Daniel sind in Gottes Augen überaus kostbar. Solche sind vielgeliebte Gottes. Was für ein Segen des einfachen und demütigen Gebets. Aber im Neuen Testament werden auch wir von Christus Geliebte genannt. In Galater 2 und zweimal in Epheser 5. Und in allen drei Stellen steht die Liebe im Zusammenhang damit, dass der Herr Jesus sich für uns hingegeben hat. Auch wir sind Geliebte Gottes. Ich möchte uns noch eine Parallelstelle lesen zum vielgeliebten Mann aus Johannes 15, Vers 15. Johannes 15, Vers 15. Das ist aus der Abschlussrede des Herrn Jesus an seine Jünger. Und er sagte ihnen: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also als geliebte Freunde des Herrn Jesus wissen wir, was er tut, was der Vater tut. Das ist ein Geschenk, das wir haben. Also den Geliebten Gottes offenbart er sein Wort. Und er war auch der Absender des Wortes an Daniel. Und Daniels Aufgabe war es, auf das Wort zu achten und das Gesicht zu verstehen. Eigentlich wird zweimal dasselbe Verb verwendet. Es bedeutet bemerken oder wahrnehmen oder aufmerksam Acht haben darauf. Genau betrachten. Also sollte Daniel aufmerksam zuhören und verstehen mit Gottes Hilfe. Ja, und das wünsche ich mir für mich, für dich, für uns alle, dass wir in diesem aufmerksamen Sinn an Gottes Wort herangehen. Mögen wir aufmerksame Zuhörer sein, wenn Gott spricht. Mögen wir beten, dass wir die Wunder in seinem Wort erkennen, wie es der Psalmist tat. Und dann, nach diesen einleitenden Worten, gab der Engel Gabriel David die Antwort auf sein Gebet. Und sie war ganz anders, als Daniel es sich vorgestellt hätte. Das ist auch oft so, wir beten und die Antwort ist vielleicht oft anders, als wir gedacht hätten. Und so war es bei Daniel. Wir lesen Daniel 9, die Verse 24 bis 27, die Antwort Gottes. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen, um die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, festbeschlossene Verwüstungen, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, 1 Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Ich möchte daran erinnern, dass Daniel über die 70 Jahre nachdachte, nach denen die Verwüstung Jerusalems vollendet sein würde. Das war seine Idee. Und diese 70 Jahre, die wurden nun zur Grundlage einer neuen Vision der gesamten zukünftigen Geschichte des Volkes Israel. Und wenn wir Jeremia anschauen, die Stelle, die Daniel las, dann sehen wir, dass unmittelbar nach Kapitel 29 der Anbruch einer neuen Heilszeit angekündigt wurde, eines neuen Bundes. Und mit Sicherheit las Daniel das und er dachte darüber nach. Und genau darüber wurde er nun belehrt, über den Zeitplan, wann das, was in Jeremia 30 bis 33 steht, stattfinden wird und was noch vorher geschehen muss. Und so hörte Daniel von einem weiteren 70er-Zyklus. Wir erinnern uns, dass Daniels Gebet sich um sein Volk, um Jerusalem und um den Tempel drehte. Und darauf nahm der Herr Bezug in Vers 24. Es ging um Daniels Volk, um die heilige Stadt Jerusalem und zuletzt im Vers um das Allerheiligste, den Tempel. Und wenn wir das nicht beachten in diesen Versen, dann kommen wir zu falschen Schlüssen. Also es geht nicht um die Weltgeschichte oder die Kirchengeschichte, sondern um das irdische Volk Israel und um das irdische Jerusalem. Im Gegensatz zu Daniel 2 und Daniel 7, wo es um die Weltreiche ging, also um die Weltgeschichte. Ich nenne diese Verse die Zeitskala des jüdischen Volkes und eben ein Schlüssel für die ganze Prophetie betreffend dem Volk Israel und der Stadt Jerusalem. Um das zu verstehen, brauchen wir diese Verse. Und der Herr richtete Daniels Blick weg von der näheren Zukunft hin zur fernen Zukunft seines Volkes. Daniel erfuhr, dass die Gefangenschaft zwar enden wird, der Tempel wird wieder gebaut, aber auch Jerusalems Verwüstungen waren noch nicht abgeschlossen. Der neue Bund konnte noch nicht kommen, das wurde Daniel gesagt. Und der Vers beginnt mit den 70 Wochen für Daniels Volk und Stadt. Wörtlich heißt es 70 Siebner. Und das bezieht sich oft natürlich auf Wochen. Es kann aber auch 7 Jahre bedeuten. Wir werden noch sehen, dass es hier eindeutig um solche 7-Jahres-Zyklen ging. Das Wort Wochen steht nirgends im Text. Umgekehrt im Kapitel 10, Vers 2, wo es wirklich um Wochen geht, dort steht auch Siebner, aber dort steht Siebner an Tagen, um zu zeigen, das sind 7 Tage, eine Woche. Und hier steht einfach 70 Siebner. Und Israel rechnete übrigens ihre Zeit mit solchen Siebner-Zyklen. Zum Beispiel gab es alle 7 Jahre ein Sabbatjahr. Es waren Jahre des Dankes und der Fürsorge für die Armen. Und Israel musste 70 Jahre in die Gefangenschaft gehen, weil es 70 solche Sabbatjahre nicht gehalten hatte. Und nach 7 mal 7 Jahren, 49 Jahren, gab es das Jubeljahr, an dem die Gefangenen freigelassen wurden. Der Dienst des Herrn Jesus wurde mit so einem Jubeljahr verglichen. Also das war üblich im Volk Israel, diese 7er-Jahre. Und interessant ist, dass der Herr mit dem Ende beginnt. Er sagte, was wird am Ende dieser 70 Wochen sein? Es wird ein herrliches Happy End geben für das Volk Gottes. In unserer Geschichtsschreibung beginnt man mit dem Dramatischen und dann kommt am Schluss das Happy End. Hier kommt zuerst das Ende, das gute Ende für das Volk Gottes. Und das ist auch ein Beweis, warum es nicht um 7-Tage-Wochen gehen kann, denn nichts davon war noch 70 Wochen erfüllt, was wir da lesen. Diese 70 Wochen sind dafür da, dass 6 Dinge geschehen werden, die alle einen Bezug zum Volk Israel haben. Und wenn all das erfüllt ist, was in Vers 24 steht, dann sind wir im 1000-jährigen Reich. Und all das wird nur der Herr Jesus erfüllen können. Und wenn wir darüber nachdenken, warum es eine Trübsalzeit geben wird, dann ist Daniel 9, Vers 24 eine der wichtigsten Stellen. Es gibt weitere Gründe für die Trübsalzeit, aber es wird ganz eindeutig auch um Israels Zukunft gehen. Und da ist Daniel 9, Vers 24 ein ganz wichtiger Vers. Und wir wollen die 6 Dinge betrachten, die nach diesen 70 Wochen erfüllt sein werden. Die ersten 3 Themen betreffen die Sünde und sie sind eng verbunden mit dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Israels Sünde wird Einhalt geboten, sie wird gerichtet und sie wird vergeben werden, wenn Israel auf den schaut, den sie durchbohrt haben. Zuerst steht, dass der Übertretung, andere übersetzen dem Verbrechen oder dem Abfall, ein Ende gemacht wird. Daniel bekannte in Vers 11 die Übertretungen seines Volkes und diese werden zum Ende gebracht. Das größte Verbrechen in der Geschichte Israels war die Ablehnung des Herrn Jesus. Und es wird zuletzt zu einem ebenso großen Verbrechen kommen, wenn ein falscher Messias kommen wird und die Masse Israels wird ihn akzeptieren. Und dadurch wird Israel unter ein letztes Gericht kommen und damit werden die Verbrechen zum Abschluss kommen und aufhören. Dann wird der Herr sein Gesetz in die Herzen Israels schreiben, steht in Jeremia 31, Vers 33. Dann werden zweitens die Sünden abgetan. Sünde bedeutet ja Zielverfehlung. Man könnte auch übersetzen, dass die Sünden versiegelt werden. Und Daniel bekannte das auch in seinem Gebet in Vers 5, dass Israel gegen den Herrn gesündigt hatte. Das Handeln gegen Gott wird aber ein Ende nehmen. Israel wird sich nicht mehr verunreinigen. Und das betrifft auch den Abschluss im Hinblick auf die Strafe für die Sünde. Und das wird durch das Sündenbekenntnis Israels eine Realität werden. Und drittens werden die Missetaten, andere übersetzen die Ungerechtigkeiten, gesühnt werden. Von den Missetaten redete Daniel ebenfalls in Vers 16 und da liegt die Betonung auf dem bösen Tun, auf dem Handeln. Und das Wort sühnen bedeutet zudecken, auch abwenden im Hinblick auf den Zorn Gottes. Und im Alten Testament geschah Sühnung immer durch Blutvergießen. Und wer Sühnung erwerben wollte, der legte dem Opfertier die Hände auf und identifizierte sich damit. Und er sagte damit, dass er an dieser Stelle sein müsste. Und ohne eine solche Sühnung konnte Israel nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Der Hebräerbrief im Neuen Testament beschreibt, wie Christus die Sünden als Hohepriester gesühnt hat, indem er sich selbst als Opfer hingegeben hat. Also durch Christus sind wir Gläubigen versöhnt mit Gott und wir können in die Gegenwart Gottes kommen. Wir haben das alles bereits jetzt, heute. Und zuletzt wird das auch Israel erfahren. Israel wird endgültig von der Strafe ihrer Sünde befreit werden. Es wird geheilt durch die Wunden des Herrn Jesus. Ich möchte noch eine Stelle lesen, was am Ende geschehen wird, auch im Hinblick auf die Sünde. Da lesen wir Römer 11, die Verse 26 und 27. Paulus schrieb da von der Verstockung Israels, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und was wird dann passieren, sagt er. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das waren die ersten drei Aspekte, was zuletzt sein wird nach diesen 70 Jahren. Und dann kommen die zweiten drei Punkte. Sie betreffen die Gerechtigkeit. Das wird das Ergebnis sein, wenn alle Schuld gesühnt ist. Sie werden erst Realität, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Zuerst steht, eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Sie wird nie mehr enden. Einerseits wird das Volk Israel zu Gerechten. Der Herr Jesus wird denen, die glauben, seine Gerechtigkeit zusprechen. Und gemäß Jesaja 1, Vers 26 wird Jerusalem heißen, die Stadt der Gerechtigkeit. Und in Jesaja 60 steht, und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen. Das kann man heute beim besten Willen nicht sagen. Und andererseits wird allein der Herr Jesus Recht und Gerechtigkeit schaffen in seinem Reich. Da wollen wir auch eine Parallelstelle lesen aus Jeremia 33. Es gibt unzählige vergleichbare Stellen. Ich habe diese ausgewählt, Jeremia 33, Vers 14 und 15. Es war das, was Daniel mit großer Wahrscheinlichkeit auch gelesen hatte. Und da steht, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Und in Jesaja 51 verheißt der Herr Jesus, meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Also Gottes Gerechtigkeit wird sein Reich auszeichnen. Nur er kann Gerechtigkeit und Frieden auf diese Erde bringen. Dann fünftens, Gesicht und Weissagung werden versiegelt. Gemeint ist das ganze prophetische Wort, und versiegeln meint zum Abschluss bringen. Es drückt auch Eigentum aus, es wird verschlossen. Und alle Prophetien des Alten Testaments werden in Erfüllung sein zu diesem Zeitpunkt. Und im Alten Testament ist es so, dass die Prophetien immer das gleiche Ziel haben, das Reich Gottes auf dieser Erde. Das ist das Ziel der alttestamentlichen Prophetie. Und damit verbunden auch die Segnungen für das irdische Volk Gottes. Und das wird eine Realität sein und es erhält damit das Siegel Gottes. Es braucht dann auch keinen Dienst der Propheten mehr, weil alle den Herrn erkennen werden. Und das sechste noch, ein Allerheiligstes, wörtlich heißt es, die Heiligkeit der Heiligkeiten wird gesalbt. Das Wort wurde gebraucht für den innersten Raum des Tempels und der Stiftshütte, also für das Allerheiligste, das Innerste. Der erste Tempel und die erste Stiftshütte wurden gesalbt, um sie dem Herrn zu weihen. Interessanterweise tat man das im zweiten Tempel nicht mehr, aber im ersten Tempel machte man es so. Und man wird es wieder tun, wenn der dritte Tempel stehen wird im tausendjährigen Reich. Ezekiel 40 bis 46 berichtet darüber. Es gibt auch Ausleger, die das Allerheiligste auf die Person des Herrn Jesus deuten. Das ist sicher nicht falsch, denn er ist der Allerheiligste, das kann man sicher sagen. Und er ist auch der Gesalbte Gottes. Und trotzdem, wenn wir das Gebet Daniels anschauen, dann ging es ihm um den Tempel. Und ich glaube, dass hier zuerst einmal auch der Tempel gemeint ist. Das heißt auch, dass der Tempel wieder gebaut sein wird und dass er der zentrale Anbetungsort für Israel sein wird. Und in Haggai 2 steht, seine letzte Herrlichkeit wird größer sein als die erste. Wir wissen warum, weil der Herr Jesus dort sein wird. Und so haben wir in diesen Versen, Daniel 9, ganz interessant, in Vers 17 den ersten Tempel, der verwüstet war. In Vers 26 haben wir den Bau des zweiten Tempels, der erneut verwüstet wird. Und hier haben wir den dritten Tempel. Alle drei Tempel in einem Kapitel. Auch wichtig ist zu sehen, dass die Punkte 4 bis 6 das Königtum, das Prophetentum und das Priestertum zum Inhalt haben. All das wird erfüllt sein im Reich Gottes. Ja, eine große Ermutigung für Daniel, dieses Wort Gottes. Das Ende wird wunderbar sein für sein Volk und für Jerusalem, das so oft unten durch musste. Aber hat sich das für Israel erfüllt? Nichts von dem ist heute erfüllt. Alles ist zukünftig. Hat es sich für uns erfüllt? Zum Teil, es ist eine Zusammenfassung des Evangeliums. Mit der Sünde wird abgerechnet, sie wird gesühnt und als Folge wird uns ewige Gerechtigkeit zugesprochen. Gottes Wort wird erfüllt und der Zugang in Gottes Gegenwart wird möglich sein. Das ist das Evangelium in Daniel 9, Vers 24. Aber für Israel ist es zukünftig. Wir kommen zu Vers 25. Wir haben vom Ende der 70 Jahrwochen gehört. Und nun kommen wir zum Anfang und zum Verlauf dieser Zeit. Daniel erfuhr, dass der Weg zu diesem herrlichen Ende ein sehr schwerer sein wird für sein Volk und für die Stadt, die er so liebte. Und wieder sagte der Engel Gabriel, dass Daniel wissen und verstehen solle. Also wissen meint kennen und verstehen meint es anwenden können. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort kennen und dass wir es gleichzeitig auch anwenden können auf unser Leben und auf unsere Zeit. Und das sollte Daniel tun. Und so wurden ihm zuerst der Anfang der 70 Jahrwochen gezeigt. Der Anfang würde sein, der Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem. Und nach diesem Wiederaufbau sehnte sich ja Daniel. Und jetzt war es so, im selben Jahr dieser Prophetie würde Kyros den Juden erlauben, in ihr Land zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen. Aber der Anfang der 70 Jahrwochen war nicht dieser Anlass, sondern der Erlass zum Aufbau Jerusalems. Und dieser kam erst knapp 100 Jahre später. Und wir wollen lesen, wie sich das erfüllt hat in Nehemia 2, die Verse 4 bis 6. Es war einerseits die Erfüllung des Wortes, das Daniel erhielt, und andererseits war es der Anfang dieser 70-Jahr-Wochen. Da sprach der König, gemeint ist Artasasta, zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels, und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Also ein Beter erhielt die Weissagung und ein Beter war der Ursprung für die Erfüllung. In Vers 1 steht, dass das im Monat Nisan geschah, im 20. Jahr des Königs Artasasta. Man kennt ihn auch mit dem Namen Artaxerxes. Er herrschte ab dem Jahr 465 vor Christus, kann man in Wikipedia nachlesen. Und sein 20. Jahr war folglich das Jahr 445 vor Christus. Und der Monat war Nisan. Dieser Monat beginnt Mitte März. Und hier begann Gottes Zeitrechnung für sein Volk. Und dann werden uns 7 plus 62 Wochen genannt. Also insgesamt 69 mal 7 Jahre bis zum Gesalbten, dem Fürsten. Und diese Zweiteilung kann meines Erachtens Folgendes bedeuten: Entweder waren die ersten 7 mal 7 Jahre die Zeit, die es brauchte, um Jerusalem wieder aufzubauen. Also nicht nur die Mauern, weil wir wissen, die waren relativ schnell in 52 Tagen gebaut, gemäß Nehemia 6, sondern eben auch die Straßen und die Gräben, von denen Vers 25 berichtet. Das dauerte dann deutlich länger. Und das geschah in bedrängter Zeit. Es war eine Zeit des Widerstands und der Angst. Wenn wir nur an den Widerstand denken, den Nehemia erlebte beim Aufbau der Stadtmauern. Und so ging es weiter. Die bedrängte Zeit dauerte auch nachher noch an. Zur Zeit der Makkabäer war es der König des Nordens. Dann kamen die Römer bis zur Zeit des Herrn Jesus. Alle bedrängten das Volk Israel. Aber die 7 mal 7 Jahre könnten sich auch auf den Abschluss des Alten Testamentes beziehen. Maleachi als letzter Prophet diente etwa um das Jahr 400 vor Christus, was zeitlich passen könnte eben auch für diese 7 mal 7 Jahre. Und danach folgen die 62 mal 7 Jahre, über die die Bibel schweigt. Und dann, nach 69 Jahren, würde der Gesalbte, wörtlich der Messias, auftreten. Gesalbt wurden ja Männer, die für besondere Aufgaben eingesetzt waren, die von Gott autorisiert wurden, namentlich Priester und Könige. Und die Juden erwarteten den Gesalbten als ihren zukünftigen König. Der alte Simeon in Lukas 2 erwartete den Gesalbten des Herrn. Und Andreas sprach zu Petrus: Wir haben den Gesalbten gefunden. Die erste, die vom Gesalbten sprach, war Hanna. Das haben wir gesehen, als wir 1. Samuel angeschaut haben. Und danach auch Daniel und viele Propheten. Ich möchte zu dieser Erwartung der Juden auch einen Vers lesen aus dem Buch Jesaja. Das ist auch ein sehr bekannter Vers, Jesaja 61, die Vers 1 und 2 über den Gesalbten. Der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Ja, es ist unbestritten, dass der Herr Jesus damit gemeint ist. Er selbst wandte den Vers oder zumindest den Anfang des Verses auf seinen Dienst auf dieser Erde an in Lukas 4. Aber auf welchen Zeitpunkt bezieht sich Daniel 9, Vers 25? Welchen Zeitpunkt seines Lebens? Da haben sich viele Gedanken darüber gemacht. War es seine Geburt? War es, als der Heilige Geist auf ihn kam? Und so weiter. Aber wenn wir genau lesen, dann entdecken wir noch einen zweiten Hinweis. Gabriel redete vom Messias, dem Fürsten. Und ein Fürst war im Verständnis des Alten Testaments ein Herrscher Israels, der in der Abhängigkeit von Jahwe, dem eigentlichen König, herrschte, der über sich die Autorität Gottes hatte. David und Salomo wurden als Fürsten bezeichnet. Also geht es um den gesalbten Fürsten. Und auf welchen Zeitpunkt im Leben des Herrn Jesus traf das zu? Es ist so schön, dass wir vor 2 Wochen davon gehört haben. Ich möchte uns daran erinnern und das noch einmal auch lesen. Aus Lukas 19, die Verse 37 und 38. Wir können dann gleich bei Lukas 19 bleiben, weil ich lese nachher noch einen Vers aus diesem Kapitel. Da steht vom Einzug des Herrn Jesus in Jerusalem. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Gemäß Matthäus 21 schloss sich eine große Volksmenge auch ihnen an. Und zu dieser Zeit wurde der Herr Jesus als König in Jerusalem willkommen geheißen. Das war das Ende der 69 Jahrwochen. Und wann ereignete sich das? In Lukas Kapitel 3, Vers 1 wird gesagt, dass der Herr Jesus seinen Dienst im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius gestartet hatte. Und Tiberius kann man auch in Wikipedia nachlesen. Er regierte ab 14 nach Christus. Sein 15. Jahr war im Jahr 29 nach Christus. Und der Dienst des Herrn Jesus, er dauerte 3 Jahre lang. Das wissen wir aus dem Johannesevangelium, auch aus dem Markusevangelium. Und folglich war das Jahr 32 nach Christus sein Todesjahr. Und Palmsonntag im Jahr 32 war der 6. April 32 nach Christus. Also folglich dauerten die 69 Siebener Jahrwochen vom Erlass am 14. März 445 vor Christus, das war der Anfang des Monats Nisan, bis zum 6. April im Jahr 32 nach Christus. Und wenn wir die Bibel lesen, erkennen wir, dass in der Prophetie die Jahre 360 Tage betragen. Zum Beispiel dauert die Trübsalzeit 1260 Tage. Das sind 3 mal 360 und 1 mal 180 Tage. Und nun kann man das ganz genau ausrechnen, 69 mal 7 mal 360 Tage. Ich habe es ausgerechnet, weil ich gerne rechne und Excel habe. Und es stimmt wirklich, es gibt 173.880 Tage. Und dann ziehen wir die Schaltjahre ab und rechnen das aus auf Jahre mit 365 respektive 366 Tage. Und dann kommen wir auf 476 Jahre und 21 Tage. Das Jahr 0 lassen wir weg, weil das Jahr 0 nicht gezählt werden muss. Und so kommen wir genau auf diese Zeit zwischen 14. März 445 vor Christus und 6. April 32 nach Christus. Und das ist vermutlich die erstaunlichste Zeitangabe im ganzen Wort Gottes. Und da ist es spannend, was die Autoren des Neuen Testaments schreiben. Paulus schrieb in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Warum war die Zeit erfüllt? Ganz einfach, weil der Herr es vorausgesagt hatte, nach 69 Wochen wird er als König auftreten. Die Erfüllung war nicht einfach zufällig, sondern weil Gott es wusste, sie war von Gott festgelegt. Mehr als 500 Jahre vor der Geburt des Herrn Jesus. Ist das nicht sehr erstaunlich, eindrücklich? Und die Menge feierte den Herrn Jesus an diesem Tag. Und da kommen wir zurück zu Lukas 19. Was tat der Herr Jesus, als die Menge ihn als König feierte? Er weinte. Wir müssen das lesen, Lukas 19, Vers 41 und 42. Ich möchte nicht der nächsten Predigt vorgreifen, aber es ist doch sehr wichtig, auch im Zusammenhang mit Daniel. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem, deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Das ist schon interessant, dass der Herr Jesus von diesem, deinem Tag spricht. Es war der Tag Jerusalems, es war der Tag des Auftreten des Gesalten nach genau 69 Jahrwochen. Aber Israel erkannte ihn nicht. Und dann, wenn wir weiterlesen würden, die Verse 43 und 44, sie beschreiben eins zu eins das, was in Daniel 9, Vers 26 steht. Und die religiösen Juden, sie erwarteten den Messias zu dieser Zeit. Sie konnten es ja ausrechnen, aber sie wollten ihn nicht. Und so kamen sie in Erklärungsnotstand. Es war ganz schwierig. Was taten sie? Zuerst einmal verschoben sie Daniel von den Propheten in die Schriften. Der Herr Jesus nannte Daniel einen Propheten. Die Juden ordneten ihn bei den Schriften ein. Und sie sagten, dass man den Tag des Auftretens des Messias nicht berechnen könne. Sie verboten das sogar, darüber zu spekulieren. Und so bleibt ihnen dieses Wort verschlossen. Dieses Wort, an dem sie erkennen hätten können, ihren König. Dann Daniel 9, Vers 26. Dieser Vers beschreibt, was nach den 62 Wochen geschehen wird. Es steht nicht am Ende dieser Woche, das Wort ist sehr präzise, sondern es steht nach den 62 Wochen. Und Vers 26 behandelt die Zeit vom Einzug des Herrn Jesus in Jerusalem bis zum Beginn der 70. Jahrwoche. Und dass dieser Unterbruch so lange dauert, das wusste Daniel nicht damals. Es kam zum Unterbruch in Israels Geschichte, weil es den Messias verworfen und abgelehnt hatte. Und diese Zeit, wir wissen es heute, sie diente dazu, dass das Evangelium zu den Heiden kam, zu uns. Das war Daniel verborgen. Wir erfahren hier nur in Vers 26, wie Israels Geschichte weitergeht. 5 Tage nach Palmsonntag erfüllte sich das, was hier steht, dass der Gesalbte ausgerottet werde. Das Wort ausgerottet wurde für den Tod verwendet. Er wurde gekreuzigt. Wir wissen es, der leidende Messias, er wurde auch im Alten Testament immer wieder angekündigt. Von David, von Jesaja, von Zacharia und so weiter und jetzt auch von Daniel. Jesaja zum Beispiel sagte: Und er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und in Daniel 9, Vers 24 haben wir gelesen, wozu er starb, nämlich um Sühnung zu erwirken. Vorerst für alle, die glauben, und zuletzt auch für das bekehrte Volk Israel. Und dann steht auch noch, dass er nichts haben wird. Das meint, er hatte das Königtum nicht, das er einst haben wird, das ihm zustand. Er hatte gar nichts bei seinem Tod. Eine andere Übersetzung sagt, es wird nicht für ihn selbst sein. Das hat eine etwas andere Bedeutung. Auch das kann passend sein. Er starb für die Schuld anderer, nicht wegen seiner eigenen Sünde. Also die Juden übergaben den Herr Jesus in den Tod. Und das Ergebnis davon waren die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Also kann man sagen, der Götzendienst führte zur Zerstörung des ersten Tempels und die Ermordung des Messias führte zur Zerstörung des zweiten Tempels. Und einen der tragischsten Verse in der Bibel, da könnte man weinen darüber, den finden wir in Matthäus 27, Vers 25. Da riefen die Juden vor Pilatus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und damit sprachen sie sich selbst das Urteil. Und es ist wirklich tragisch, wie sich das erfüllt hat. Bis heute leiden die Juden unter diesem Gericht. Ja, und wer wird das tun? Wer wird das zerstören? Jerusalem und den Tempel, das Volk des zukünftigen Fürsten. Und da ist natürlich nicht der Fürst aus Vers 25 gemeint. Vielmehr ist der Fürst gemeint, der in Vers 27 beschrieben wird. Es ist der Antichrist. Nicht er wird das zerstören, sondern sein Volk. Und da ist das römische Reich gemeint in seiner ersten Form. Es würde Jerusalem und den Tempel zerstören. Daniel kündete das an, bevor es überhaupt einen zweiten Tempel gab und bevor es überhaupt ein römisches Volk gab, eine römische Weltmacht. Aber auch das erfüllte sich wortwörtlich. Titus zog mit der römischen Armee in Jerusalem ein, er zerstörte die ganze Stadt und seine Soldaten setzten den Tempel in Brand, 70 nach Christus. Kein Stein blieb auf dem anderen. Ja, versetzen wir uns zwischendurch kurz in Daniel. Er wusste, dass Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut werden. Und gleichzeitig erfuhr er hier bereits, dass beides erneut zerstört wird. Er hoffte auf Gerechtigkeit und Frieden. Aber er erfuhr, bevor Vers 24 Realität wird, muss sich diese tragische Geschichte erfüllen. Es musste ein Schock sein für Daniel. Dann gibt es auch einige Stellen, die etwas schwierig zu übersetzen sind, in Vers 26 und 27 vor allem. Ich möchte das nicht verschweigen. Der zweite Versteil, er kann sehr unterschiedlich übersetzt werden. Und so kommt man dann auch zu unterschiedlichen Auslegungen. Bei Schlachter knüpft das Untergehen in der Flut an jene Zeit an, wenn der Tempel zerstört wird. Und das jüdische Volk wurde damals tatsächlich überflutet und zerstreut. Andere übersetzen es aber etwas anders. Sie sagen, das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Also beziehen sie die überströmende Flut auf das Ende dieser Gerichtszeit von Jerusalem. Und in diesem Sinne könnte es auch ankündigen, was in Jesaja 8, Vers 8 und in Daniel 11, Vers 40 steht. Dort steht nämlich, dass der Assyrer, auch der König des Nordens genannt, Juda überschwemmen und überfluten wird. Und es werden genau diese Worte gebraucht. Und das wird das Ende aller Kriege und Verwüstungen gegen Jerusalem sein. Während die Zerstörung des Tempels der Anfang des Gerichts über Jerusalem war. Und dann lesen wir noch, dass es bis ans Ende Krieg und bei Gott fest beschlossene Verwüstungen geben wird. Und das ist doch wirklich eine Beschreibung der Geschichte Israels und Jerusalems. Wie viele Kriege erlebte Jerusalem? Wie oft wurde es verwüstet und zerstört und niedergebrannt und wieder aufgebaut und wieder zerstört? In Lukas 21, Vers 24 sagte der Herr Jesus, dass Jerusalem von den Heiden zertreten wird, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also sie werden erfüllt sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und bis dahin Zertretung um Zertretung. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und der Grund für all das Leid ist, dass Israel seinen König verworfen hat. Aber ich dachte, es ist auch ein trauriges Zeugnis für die Menschheit generell. Zwei Jahrtausende werden zusammengefasst mit den Worten Kriege und Verwüstungen. Dem wird das Wiederkommen des Herrn Jesus ein Ende bereiten. Das ist die gute Nachricht. Der Messias wird dem Krieg und der Verwüstung ein Ende machen. Und diese Zeit wird enden, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Gemäß Römer 11, Vers 25, dann wird die Entrückung der Gemeinde stattfinden. Und wir können uns darauf verlassen, dass das auch zuverlässig erfüllt wird. Das erste Kommen des Herrn Jesus hat sich überaus präzise erfüllt, auf den Tag genau. Und auch das zweite Kommen wird sich erfüllen. Da wissen wir Tag und Stunde nicht, aber wir kennen die Anzeichen und sie deuten darauf hin. Und ich möchte es uns erneut zurufen im Hinblick auf das zweite Kommen des Herrn Jesus. Ordnen wir unser Leben. Machen wir uns bereit. Sammeln wir Schätze im Himmel, nutzen wir die Zeit, leben wir ganz für den Herrn Jesus, in der Erwartung, dass sein zweites Kommen bevorsteht. Und damit sind wir bei Vers 27. Ich muss mich entschuldigen, dass es etwas länger geht heute. Es ist einfach sehr viel Inhalt auch in diesen Texten. Aber wir wollen Vers 27 auch noch betrachten. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird die letzte Jahrwoche Israels beginnen. Und dann wird der Herr sich wieder Israel zuwenden. Und was muss noch geschehen, bis das eintreten kann? Wir haben es gehört, die Entrückung muss stattgefunden haben, dass der Herr Jesus die Gemeinde zu sich holt. Dann muss ein Weltreich bestehen mit einem Führer an der Spitze. Und es muss wieder einen Tempel in Jerusalem geben, auf dem geopfert wird. Das sind diese Vorbereitungen bis zu diesem Zeitpunkt. Das muss noch geschehen, bis das beginnt. Und der Beginn dieser letzten Jahrwoche wird eben dieser Siebenjahresvertrag des zukünftigen Fürsten mit Israel sein. Der Bund scheint fest oder stark zu sein. Und der zukünftige Fürst, das ist der Weltbeherrscher aus Offenbarung 13, und das kleine Horn, das aus dem vierten Tier aus Daniel 7, diesem weltweiten Reich, hervorgehen wird. Und es ist interessant, dass hier steht, nicht mit Israel wird er den festen Bund schließen, sondern mit den vielen. Und im Buch Daniel deuten die vielen immer darauf hin, auf eine Mehrheit im Volk Israel, auf eine große Menge. Die Mehrheit wird diesen falschen Messias annehmen und wird sich mit ihm verbünden. Aber es gibt eine Minderheit, einen Überrest, der den Antichrist nicht akzeptieren wird, sondern auf den wahren Messias wartet. Es wird nicht genau gesagt, worum es in diesem Bund gehen wird, den die vielen schließen werden mit dem Fürsten, mit dem Antichristen. Vermutlich wird es um den Tempel und den Opferdienst gehen, sonst würde die Abschaffung dieser Opfer oder dieser Ordnungen nicht explizit erwähnt werden im zweiten Teil des Verses. Es ist aber gut möglich, dass es daneben auch um ein militärisches Bündnis geht. Gerade um den Schutz durch die Bedrohung durch den König des Nordens könnte das notwendig werden. Und die Juden meinen, dass sie durch diesen Vertrag geschützt sein werden. Es wird auch angetönt im Buch Jesaja. Aber was auch immer der Inhalt sein wird, hinter diesem Vertrag steckt der Satan, der den Antichristen inspiriert hat. Und dann springt der Text in die Mitte der Woche. Es geht, in der Mitte der Woche wird der Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, steht. Aus Daniel 7, Vers 25 wissen wir, dass Israel während 3,5 Jahren in die Hand dieses Führers gegeben wird, dass er sie unterdrücken und zertreten wird. Aus Offenbarung 11 wissen wir, dass Jerusalem von den Heiden zertreten wird, ebenfalls während 3,5 Jahren. Das ist diese Zeit, ab der Mitte dieser 70. Jahrwoche. Daniel 12, Vers 1 spricht von einer Zeit der Drangsal, wie es noch nie eine gab. Und auch der Herr Jesus redete von der großen Drangsal in seiner Rede in Matthäus 24. Und zu dieser Zeit, in der Mitte dieser 70. Jahrwoche, wird auch Satan aus dem Himmel geworfen. Und er wird all diese bösen Mächte befeuern. Unser Vers sagt nur, dass dann die Schlachtopfer, das sind die Tieropfer, und die Speisopfer, das sind die freiwilligen, meistens unblutigen Opfer, aufhören werden. Oder dass dieser Fürst sie aufhören lässt. Und das wird einem Vertragsbruch gleichkommen. Und nun wird es etwas kompliziert, weil der Rest des Verses nicht eindeutig übersetzt werden kann. Es gibt drei Nomen, nämlich Gräuel, Beschirmung oder Flügel und Verwüstung. Also Gräuel, Flügel und Verwüstung. Aber es gibt kein Verb, das eindeutig zugeordnet werden kann. Und Schlachter hat es so übersetzt, oder die Schlachter 2000 hat es so übersetzt, dass sie das Wort Verwüstung auf den Gräuel beziehen. Also den Gräuel der Verwüstung. Und jetzt hören wir mal, wie es andere übersetzen. Da heißt es dann so: Auf den Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster. Oder wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und da haben wir plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Oder Luther übersetzt es noch etwas anders. Er sagt, im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet. Ich möchte zuerst bei dem bleiben, was einfach klar ist, aus allen Übersetzungen, es geht um einen Gräuel. Und Gräuel sind Dinge, die Gott hasst. Das Wort bedeutet Scheusal, Ekel, Abscheu, Unrat oder eben Gräuel. Und vor allem kommt das Wort Gräuel oft vor im Zusammenhang mit Götzendienst. Dieser ist Gott ein Gräuel. Also es geht ohne Zweifel um ein Götzenbild, das aufgestellt wird. Aus Offenbarung 13 wissen wir, dass die ganze Welt ein Bild des Antichrist anbeten wird. Und aus Matthäus 24, Vers 15 wissen wir, dass der Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel spricht, im Tempel stehen wird. Und aus 2. Thessalonicher 2 wissen wir, dass der Antichrist im Tempel sich als Gott ausrufen lässt. Und auch das wird ein Gräuel sein. Die vielen Israels werden zurück in den Götzendienst fallen. Jetzt möchte ich zuerst bei der Übersetzung von Schlachter bleiben. Dann verstehe ich es so, dass sich die Flügel auf die Cherubim beziehen. Sie beschirmen das Heiligtum. Und neben sie wird das Götzenbild aufgestellt. Und die Verwüstung bezieht sich nach der Übersetzung von Schlachter 2000 auf den Gräuel. Also durch diesen Gräuel wurde die Verehrung Gottes verwüstet. Es wird nur noch eine Religion geben und diese wird vom Tempel ausgehen, diese Religion des Antichristen. Es kann auch übersetzt werden, der Gräuel des Verwüsters, so hat es Luther übersetzt. Und dann würde es sich auf das Götzenbild des Antichristen beziehen. Das würde auch passen, oder? Das Bild ist der Gräuel des Verwüsters. Aber dann gibt es eben auch solche, die es anders übersetzen. Und das hat auch seine Berechtigung. Die vielen Israels werden den Gräuel, also den Götzendienst, beschirmen, sagt diese Übersetzung, indem sie ihn annehmen und gutheißen. Und als Gericht über dieses geduldete Götzenbild und über die Annahme des Antichristen würde die Verwüstung oder eben der Verwüster kommen. Also dass es wie ein Gericht ist, das Kommen des Verwüsters. Und das würde sich dann wieder auf den König des Nordens beziehen, der eben in Daniel 11 als Verwüster angekündigt wird. Und auch in anderen Stellen, in Jesaja 10, wird der Assyrer die Zuchtrute Gottes genannt für Israels Götzendienst. Ich möchte diese beiden Übersetzungen einfach mal so stehen lassen, weil mit meinen Kenntnissen konnte ich nicht klar zuordnen, was die bessere Übersetzung ist, weil ich nur die Nomen gefunden habe, aber nicht die Bedeutung des Verb. Aber was sicher ist, diesem Götzenbild im Tempel wird die größte Not in der jüdischen Geschichte folgen. Schlimmer als alles, was je zuvor war. In Daniel 12, Vers 7 steht, wozu das dienen wird. Dort steht, die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes wird dann vollendet sein. Dann wird es kein Vertrauen mehr in die eigene Kraft geben in Israel. Das wird der Zeitpunkt sein, an dem der Herr sein Volk läutern wird im Schmelzofen des Elends und es reinigen wird. So steht es in Jesaja 48. Und einige werden das erkennen. Der Überrest der Juden wird das erkennen. Und es wird eine Wiedergeburt geben, eines Teils des jüdischen Volkes. Der Überrest wird sich auch zu Herzen nehmen, was der Herr Jesus in Matthäus 24 sagte. Er sagte, wenn ihr diesen Gräuel der Verwüstung stehen seht im Heiligtum, dann flieht auf die Berge und dort wird er sie beschützen. Und diejenigen, die glauben, die werden das lesen, die werden das tun und sie werden beschützt werden. Ja, und wie lange wird das dauern, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster oder über das Verwüstete ergießt? Und auch das kann man dann wieder verschieden verstehen, je nach Übersetzung vorher. Wer ist der Verwüster? Wenn man unter dem Verwüster den König des Nordens versteht, dann ist es naheliegend, sein Gericht darunter zu verstehen. Das Gericht über den Assyrer wird auch vielfach angekündigt von den Propheten. Aber vernichtet wird auch der Teil von Israel, der abgefallen ist. Ich möchte uns das auch lesen, das wird in Jesaja 10 angekündigt, übrigens im Zusammenhang mit dem Gericht über Assyrien. Jesaja 10, Vers 22 und 23. Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Denn Vertilgung ist beschlossen, die einherflutet in Gerechtigkeit. Denn ein Vertilgen, und zwar ein fest beschlossenes, wird der Herrscher, der Herr der Heerscharen, inmitten der ganzen Erde ausführen. Also ein Überrest wird sich bekehren und Vertilgung wird kommen und das wird zur Gerechtigkeit führen. Und verwüstet wird am Ende auch der Antichrist, indem er in den Feuersee geworfen wird. Wenn sich der Verwüster, also wenn sich die Verwüstung auf das Bild bezieht, dann macht es Sinn, eben auch den Antichrist als den Verwüster zu bezeichnen. Und all das, es macht nicht so einen Unterschied, wie wir das sehen, das wird alles zur selben Zeit stattfinden und es wird das Ende dieser Zeit markieren, wenn das passieren wird. In diesen letzten 3,5 Jahren. So möchte ich das einfach offen lassen, auch aufgrund dessen, was ich erkannt habe. Das ist für mich nicht ganz so eindeutig. Aber es ist so, Gott lässt diese schlimme Zeit zu. Aber am Ende der Zeit werden alle diese Feinde Gottes gerichtet werden, wenn der Herr Jesus zur Rettung des treuen Überrests Israels wiederkommen wird. Und so endet diese Prophetie eigentlich fast etwas plötzlich. Man würde da noch irgendetwas Gutes am Schluss erwarten oder einen Schlusssatz. Aber das Ende ist, der Verwüster wird vernichtet, Punkt, fertig, ohne Wort der Hoffnung. Und Daniel musste erkennen, dass Jerusalem eine schwere Geschichte hinter sich hatte und eine noch schwerere Geschichte vor sich. Aber wenn das alles geschehen ist, dann wird sich Vers 24 erfüllen, diese herrlichen Zusagen für Israels Zukunft, an denen auch wir mit teilhaben dürfen. Am Ende wird Gott mit seinem Volk zum Ziel kommen. Dann wird die Sünde gesühnt sein. Jerusalem wird der Wohnort Gottes sein. Ewige Gerechtigkeit wird herrschen. Das ist etwas, was es noch nie gab auf dieser Erde. Und es geht durch Gerichte, aber wir wollen auch auf das Ende schauen. Und so wollen wir heute einfach staunen über die Präzision, mit der Gott sein Wort erfüllt. Es gibt keine vergleichbare Prophetie wie Daniel 9, Vers 25. Mehr als 500 Jahre vor seiner Geburt, als Jerusalem noch in Trümmern lag, wurde das Auftreten des Messias angekündigt. Also es wäre wie wenn vor 500 Jahren jemand angekündigt hätte, dass ich heute hier predigen würde. Es ist völlig unwahrscheinlich, aber es zeigt, wie Gottes Wort eben präzise ist. Wir wollen uns auch freuen über die herrliche Zukunft, die Israel haben wird. Und auch wir haben eine solch herrliche Zukunft vor uns. Wir wollen uns freuen, dass unser Herr Sünden vergibt, dass er eine ewige Gerechtigkeit einführen wird, dass alle Prophetie sich erfüllen wird. Und wir wollen wachsam sein im Wissen um Gottes Zeitrechnung. Wir wollen uns fragen, was bewirkt das Wissen um die Zukunft bei dir und bei mir? Wenn wir das so lesen, was löst das in uns aus? Was ist wirklich wichtig im Leben? Wo liegen unsere Prioritäten? Worauf kommt es an? Es ladet ein, darüber nachzudenken. Und wir wollen Mut fassen durch die Tatsache, dass Gott Gebete erhört und dass er antwortet zu seiner Zeit. Und wer demütig betet, wie Daniel, der ist ein vielgeliebter Gottes. Lasst uns das lernen von Daniel, vielgeliebte Gottes sein. Und so möchte ich zum Schluss noch einmal Daniel 9, Vers 23 mit uns lesen, dieses Zeugnis über Daniel. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Amen. Ja, lasst uns noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von Herzen einfach für dein Wort, das wir haben dürfen. Wir danken dir, dass es so zuverlässig ist, dass wir in diesen wenigen Versen sehen können, wie genau du dein Wort erfüllt hast bis dahin. Ja, es gibt wirklich nichts Vergleichbares, wie der, dass der Tag von deinem Auftreten auf den Tag genau vorausgesagt worden ist. Ja, mit zwei Ereignissen, die in der Zukunft gelegen sind. Und es hat sich genau so erfüllt. Und da können wir nur staunen darüber, uns freuen darüber, ja, dass du das so auch aufschreiben lassen hast. Wir dürfen uns auch freuen über deinen Heilsplan, den wir gerade in dem Vers 24 auch haben dürfen sehen, wo du Sühnung auch schenken tust, wo du Gerechtigkeit schenken tust und aufrichten wirst. Ja, wo du gegenwärtig sein wirst, wohnen unter den Menschen, wo sich alle Prophetien erfüllen werden. Danke, dass wir darum dürfen wissen und dass wir Mut fassen dürfen, auch in dieser Zeit, in der wir drinstehen, ja, wo eine bewegte Zeit ist, wo man sieht, wie sich vieles vorbereitet auf die letzte Bühne, wo, ja, wo sich ereignen wird. Hilf uns, dass wir festheben an deinem Wort, dass wir ja, die Wahrheit in deinem Wort suchen, probieren zu verstehen, auch so, wie es Daniel gemacht hat. Dass wir auch neu ergriffen werden von deinem Wort, dass wir uns auch freuen können auf das, was kommen wird. Nicht aufs Gericht, aber auf das, was du nachher schenken wirst, auf dein Reich, das du aufrichten wirst. Ja, und dass wir auch die Zeit können nutzen, bis es so weit ist. Und so wollen wir dich bitten, um dein baldige Wiederkommen, dass du uns hilfst, auch unser Leben geordnet zu haben, bis es so weit ist. Wir wollen bitten für unsere Kinder, für unsere Teenager, dass sie dürfen, ja, in einer lebendigen Beziehung mit dir leben dürfen, dass sie dürfen ergriffen sein von deinem Wort und dürfen auch gestärkt werden in dem, wo sie schon an Glauben dürfen haben. Amen.
Ja, wir sind sehr dankbar für diese große Ermutigung, für dieses Wissen aus dem Wort Gottes. Wahrhaftiges ist wahr, dass die Geliebten, die Gläubigen, die Kinder Gottes, sie dürfen wissen, was Gott tun wird. Wie so ein Anliegen, dass wir uns dessen bewusst werden. Wir dürfen wissen, was Gott tun wird. Wenn wir jetzt in die Welt schauen, dann sehen wir so zwei Hauptgruppen, so beurteile ich es, in dieser schrecklichen Zeit, in der wir stehen. Die eine Gruppe, die überzeugt ist, die Pläne und Pläne und Pläne macht. Und die höchsten, die abstrusesten Pläne konstruiert. Über die Verbindung von Mensch und Technologie hin zu einem neuen Wesen, wo jetzt endlich ein weiterer Schub in der Evolution aus der Biologie weg mit Hilfe der Technologie all das Begrenzte überwindet. Sie wollen Gottes Schöpfung verhunzen, indem sie sagen, wir verbessern sie. Und die andere Gruppe von Menschen, die erkennt, wie schrecklich das ist, was da auf uns zukommt. Diese Kontrolle, diese Unterjochung und Zertretung, diese Bestie, die sich aufgemacht hat. Und sie sagen, aber wir sind die vielen, wir stehen auf und wir, wenn wir uns zusammentun, dann können wir eine herrliche, schöne Zukunft bauen. Ohne diese Elite, ohne Geld und in Frieden leben. Und beide sind genau gleich falsch. Beide liegen genau gleich falsch. Fälscher könnte man nicht liegen. Alles Planen des Menschen wird sehr bald zu Ende kommen. Und Gottes Plan, Gottes Handeln wird eintreten. Und wir dürfen wissen, was kommen wird. Wir dürfen wissen, welch ein Vorrecht. Lasst uns ja das beherzigen, Gottes Wort studieren mit Gebet. Und ihn suchen, ihm lieben, unsere Liebe ihm ausdrücken, dass wir auf seiner Seite, auf der Seite des Sieges stehen dürfen. Auf der Seite dessen, der in Jerusalem eingeritten ist, auf dem Esel noch. Aber er wird kommen als Fürst und König aller Könige. Lasst uns noch ein entsprechendes Lied singen zum Abschluss. Sehr passend dazu, 285. Wir haben einen Felsen. Ja, lasst uns noch aufstehen und ich möchte noch lesen aus dem letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, Herr Jesus, dir danken wir von Herzen, dass du der Fürst des Lebens bist, dass du in Ewigkeit Bestand haben wirst, dass dein Reich in Ewigkeit Bestand haben wird. Und wir danken dir, Herr, dass du ein Reich aufrichten wirst, das diese Welt noch nie gesehen hat. Ein Reich geprägt von Friede und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und ein Reich, wo die Erkenntnis Gottes die Erde bedecken wird, wie das Meer seinen Grund bedeckt. Wir danken dir, Herr, dass wir darauf uns freuen dürfen, dass wir uns freuen dürfen auf deine baldige Wiederkunft, auf die Begegnung mit dir, Herr. Und wir, wenn wir daran denken, einerseits freuen wir uns von ganzem Herzen und andererseits werden wir innerlich ganz klein, klein und unbedeutend vor dir, Herr, und können nur bitten: Herr, erbarme dich, bereite uns zu nach deinem Wohlgefallen. Verändere du uns, Herr, und hilf doch, dass wir die Zeit, die wir noch haben, ausnützen. Jeder Tag ist abgezählt, aber du weißt die Zeit und du kannst helfen, du kannst aufrichten und Festigkeit und Entschlossenheit wirken in einem jeden von uns, deinen Willen zu tun bis am Schluss und dir zu gefallen, Herr, in allem. Danke für die Kraft, die du gibst dazu. Segne und bewahre und behüte ein jedes. Herr, beschütze du insbesondere die Kinder, die Jugendlichen, die so gezogen werden von den Finsternis, die vordergründig so leuchtet und glitzert. Bewahre auch uns Erwachsenen, die wir ebenso in all diesen Herausforderungen und Versuchungen stehen. Herr, unser Leben gehört dir. Und auf dich wollen wir blicken. Amen. Ganz schöner Sonntag, Gottes Segen, Gottes Schutz.